Ja, die Kinder haben da ja eine ganze Menge über Nehemia gelernt, auch wenn sie heute, glaube ich, nicht so auskunftsfreudig waren, bin ich doch sicher, dass das für sie eine wirklich gute Zeit war. Und deshalb habe ich gedacht, vielleicht könnten sie uns einfach auch Anteil nehmen, was man von Nehemia so alles lernen kann. Darum habe ich die Predigtreihe über diese Passionswochen unterbrochen und möchte heute mit uns mit hineinnehmen in das Buch Nehemia. Und weil ich denke, dass viele jetzt vielleicht auch so wenig wie Kermit wissen, wer war denn das nochmal Nehemia, eine Person des Alten Testamentes und wie war das? Bevor wir das tun, wollen wir uns einmal ganz kurz der Geschichte Israels zuwenden. Aber warte mal, das ist ja, wieso ist das jetzt wieder am Anfang? Das war schon, das war an einer anderen Stelle, ursprünglich nach den ganzen Bildern. Ja, na jetzt, okay, jetzt, okay. Ja, also die Geschichte Israels, das ist ja so, Israel hatte, Gott hatte sich ein Volk erwählt durch Abraham und seine Nachfahren und wollte gerne selbst ihr König sein. Und er hatte sie in ihr eigenes Land geführt, aber die Israeliten sagten, nee, wir wollen sein wie alle anderen Völker, wir wollen auch einen König haben. Und so hatten sie einen ersten König, nämlich den Saul. Und dann, weil der nicht alles richtig gemacht hat, sage ich jetzt mal kurz, gab es danach den David. Und das war sein Sohn, der unter dieser Zeit war das Reich Israel recht groß. Und dann kam sein Sohn Salomo an die Macht. Der war Anfang sehr gottesfürchtig und hat auch um Weisheit Gott gebeten. Aber im Laufe seines Lebens ist er doch immer weiter von Gott weggekommen, auch durch die vielen Frauen, die er genommen hat. Und so kam es dazu, dadurch auch, dass anschließend das Reich geteilt wurde in ein Nordreich. Da war dann Jerobeam der König und es gab dann eine Menge gottloser Könige im Nordreich bis zu Hosea. Und dann im Jahre 722 vor Christus wurde das Nordreich von den Assyrern besiegt und sie wurden weggeführt, deportiert aus ihrem Land. Und viele dieser Stämme, die damals weggeführt wurden, haben sich dann auch mehr oder weniger aufgelöst. Natürlich gibt es noch die Leute, aber nicht mehr so als ganzes Volk. Und die andere Teilung war das Südreich. Da war Rehabiam der erste König. Dann gab es gottesfürchtige Könige und gottlose Könige. Der letzte war dann Zedekia und dann etwa, das sind so 150 Jahre später, 586 vor Christus, war es dann auch mit dem Südreich zu Ende. Das Südreich Juda, das aus dem Stamm Juda hauptsächlich bestand, wurde dann nach Babylonien deportiert. Diese Geschichte ist die Vorgeschichte zu dem Buch Nehemia. Diese Teilung, eben hier Israel, das Nordreich, sieht man nochmal die Wegführung nach Assyrien und eben später die vom Südreich nach Babylon. Und es gab die Babylonier haben drei Feldzüge gemacht gegen Jerusalem. Der erste Feldzug war im Jahr 605 vor Christus. Damals wurde der König, das war Joachim, nach Babel geführt. Auch Daniel, ein Prophet, den viele aus der Bibel kennen, ist damals mit nach Babel gekommen. Dann gab es einen zweiten Feldzug acht Jahre später. Da wurde der König Joachim nach Babel deportiert. Mit ihm dann damals schon 10.000 weitere Juden, weitere Einwohner Jerusalems. Und weil es dann wieder einen Aufstand gab, gab es dann nochmal 9 Jahre später einen dritten Feldzug gegen Jerusalem. Dann wurde die Stadt erobert und 3 Monate später wurde sie total zerstört, der Tempel zerstört, die Mauer niedergerissen und alles wurde weggeschafft. Und damals gingen dann 4.600 Männer, wurden dann weggeführt. Und das entspricht dann, wenn man Frauen und Kinder dazu rechnet, etwa 20.000 Menschen. Und das waren dann etwa 10% der Bevölkerung Jerusalems damals. Und dann gab es die Verheißung, dass Jerusalem und dass die Juden aufgrund, weil sie sich von Gott abgewendet haben, dass das Gericht über sie kommt und die Babylonier Jerusalem zerstören. Aber nur 70 Jahre, dann sollten sie zurückkommen. Und so war es auch. Babel fiel dann im Jahr 539 durch den Perser Kyros II. Die wurden dann Herren über Babylon. Und Kyros erließ dann ein Dekret, in dem er den Juden erlaubte, aus Jerusalem wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Und das haben sie dann auch getan mit Hilfe von Esra und Sanballat und anderen. Und dann haben sie den Tempel wieder aufgebaut in Jerusalem. Das kann man im Buch Esra nachlesen. Ja. Insgesamt, die haben sich mittlerweile ja auch in der Fremde vermehrt, sind etwa 50.000 Juden wieder zurückgekehrt. Das kann man auch bei Esra nachlesen. Und die Verheißung steht in Jeremia 29, Vers 10. Er hatte das vorher schon verkündigt. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesem Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Zurückzubringen, an euch zu erfüllen. Hier sieht man nochmal eine kurze Zusammenfassung. 538 war der Erlass von Kyros II., dem Perserkönig. 520 die Wiederaufnahme des Tempelbaus unter Esra. 5 Jahre später die Fertigstellung des Tempels. Und dann wesentlich später, wie man hier sieht, kommt dann Esra nach das ist falsch. Das war vorne unter Sanballat, da habe ich, also die Fertigstellung des Tempels, die Wiederaufbau des Tempels. Dann kam Esra, der Schriftgelehrte, nach Jerusalem, aber wesentlich später eben, und auch Nehemia, 445 vor Christus, kommt er nach Jerusalem. Und da, wie das damals war, das möchte ich mit euch jetzt betrachten und dazu den Text lesen. Man kann ihn nachlesen in Nehemia Kapitel 1. Und zwar ist es interessant, dass Nehemia das aufschreibt wie ein Tagebuch, wo er aufgeschrieben hat, also in Ich-Form, was er erlebt hat. Und dadurch kommt es uns auch besonders nahe. Wir können uns dadurch besonders gut mit dem Nehemia identifizieren, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, aber auch mit seinen Freuden, wie ihr merken werdet. Die Überschrift heißt, dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen, hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Wir haben böse gegen dich gehandelt und gegen deine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich, denn ich war Mundschenk des Königs. Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung des Königs Artaxerxa, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König: Lang lebe der König! Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König: Was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete: Wenn es Ihrer Majestät gefällt und wenn Sie an mir, Ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich Sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Der König, die Königin saß neben ihnen, fragte: Wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Ich nannte ihm also eine bestimmte Zeit und sagte zu ihm: Wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. So war das damals gewesen. Nehemia erhält schlechte Neuigkeiten von seinem Bruder aus der Heimat, aus der früheren Heimat, dort, wo seine Vorfahren begraben liegen. Und er interessiert sich sehr dafür, wie geht es dazu, wie geht es den Juden, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, die jetzt eigentlich wieder in Freiheit leben sollten in Jerusalem. Und der Hanani hat nichts Gutes zu berichten. Er sagt, es ist viel Not, es ist viel Armut, die Stadt ist zerstört, die Tore sind noch immer verbrannt, obwohl sie schon über 50 Jahre wieder zurückgekehrt sind. Ja, es ist einfach ohne Hoffnung. Nach dem Exil, es ist keine richtige Hoffnung mehr aufgekommen. Und Nehemia bewertet diese Nachrichten jetzt geistlich. Er findet sich nicht einfach damit ab und sagt, na gut, ist das so? Sondern er überlegt, warum sind wir überhaupt in diese Lage hineingekommen? Und wie könnten wir wieder hinauskommen? Und er zieht Verbindungen zwischen dem Gericht Gottes, das über das Volk gekommen ist, und ihrer Situation zu diesem Zeitpunkt. Und er überlegt und denkt, da gab es doch auch eine Verheißung von Gott, dass er gesagt hat, wenn ihr mir nicht gehorcht, wenn ihr von mir euch abwendet, dann wird das Gericht über euch kommen und dann werden die Feinde über euch siegen. Aber wenn ihr wieder umkehrt, das verspreche ich euch auch, und selbst wenn ihr bis an die Enden der Welt zerstreut seid, dann werde ich euch wieder zu mir rufen und in das Land zurückführen und nach Jerusalem zurückbringen, das ist die Stadt, wo mein Name wohnen soll. Und Nehemia ist sehr traurig über diesen Zustand und er fängt an zu beten. Ich finde es zunächst einmal wirklich bezeichnend, dass sich Nehemia mit einem Zustand, der jetzt schon viele Jahre lang andauert, dass er sich damit nicht abfindet und sich nicht daran gewöhnt hat. Denn wenn wir ehrlich sind, wir gewöhnen uns an vieles. Auch an Dinge, die wir nicht gut finden. Möglicherweise, ich weiß nicht, uns geht es ja viel besser wie den Juden damals in der Stadt. Wir haben unsere Stadtmauern sind ja aufgebaut und so weiter. Und viele haben ja schon viel miterlebt und wissen das aus eigener Erfahrung, dass man sich an vieles auch manchmal gewöhnt hat. Wo man dann nachher sagt, das war überhaupt nicht gut. Wie haben wir das überhaupt so lange ausgehalten? Ja? Wie konnte das überhaupt sein? Und möglicherweise sind auch jetzt Dinge in dieser Welt, die geschehen und die wir nicht gut finden, die wir nicht in Ordnung finden. Und dann ist die Frage, reagieren wir eigentlich auf solch geistliche Weise wie der Nehemia, der in diesem Moment dann wirklich damit vor Gott geht und sagt, wie kommt das eigentlich? Was hat das geistlich zu bedeuten? Und wie könnte hier von Gott her eine Änderung der Situation geschehen? Ja? Er stumpft nicht ab. So ist es den meisten in Jerusalem gegangen. Die waren jetzt 50 Jahre dort und waren depressiv geworden und haben gemerkt, ja, das geht alles nicht so, der Tempel ist aufgebaut, ist ja nur ein Haus, 5 Jahre gebaut, aber danach ging nichts mehr. Stillstand, nichts mehr ging. Ja? Nehemia macht das alles traurig, ihn treibt das ins Gebet. Und das ist so auch eigentlich eine Frage, wie wir mit schlechten Nachrichten, von denen wir ja auch welche haben, umgehen. Jeder hat schlechte Nachrichten, in der Schule gibt es schlechte Nachrichten, schlechte Noten oder sonst was. Ja, in der Familie kann es Probleme geben. Manchmal werden auch Menschen, die wir lieben, krank oder in den Nachrichten. Natürlich hören wir vieles. Und dass das Nehemia so in das Gebet treibt, das ist schon so besonders. Und auch in ein ernsthaftes Gebet. Das merken wir, weil berichtet wird, dass er also im Herzen berührt war, dass er weinte, dass er fastete, was die Ernsthaftigkeit einfach unterstreicht. Offensichtlich war sein Herz zuinnerst wirklich berührt und er hat Gott etwas zugetraut. Er hat nämlich Gott vertraut und hat gesagt, du hast doch Zusagen gegeben. Er kannte sich aus im Wort Gottes und hat sich auf diese Zusagen berufen und hat gesagt, Gott, das hast du doch gesagt, jetzt lass es doch gelingen. Und ich sehe ein, wir haben Fehler gemacht und ich bin auch nicht besser wie die anderen. Es ist auch erstaunlich, dass er sich selber mit drunter stellt, dass er sich identifiziert mit seinem Volk. Das können wir auch für heute leicht übertragen und überlegen, wenn wir Dinge falsch finden in unserem Volk, stehen wir da mit drunter, identifizieren wir uns oder sagen wir, das sind die anderen, das geht mich eigentlich nichts an. Ich finde das alles sehr bezeichnend von dem Nehemia oder sehr erstaunlich, ja, dass er sich damit so identifiziert, dass er sich darauf einlässt, dass er das zu seinem Gebetsanliegen macht, wo er sagen könnte, ich bin Mundschenk in Susa beim König Artaxerxes, mein Leben ist geordnet, die Rente ist gesichert, was brauche ich mir Sorgen zu machen, um die dummen Juden 1100 Kilometer von mir entfernt, wenn die nichts auf die Reihe bringen. Ja? Sondern er sagt, nein, er geht damit vor Gott, hat auch ein Ohr für die Sorgen der anderen, macht das zu seiner Fürbitte. Und insofern denke ich, gerade was das Gebet angeht, ist vielleicht das Studium des Buches Nehemia hier hilfreicher, wie manche oder viele Bücher über das Gebet, die man sonst so kaufen kann, wenn man sich da mal genauer, noch tiefer drauf einlässt. Also die schlechten Neuigkeiten, mein erster Punkt, treiben die Nehemia ins Gebet. Das zweite ist, da sind zweimal Monatsangaben genannt gewesen, mit denen wir nicht viel anfangen konnten, wahrscheinlich 2 verschiedene Monate im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Wenn man das umsetzt in heutige Zeitrechnungen, dann liegen zwischen dieser Nachricht durch Hanani und dem Vorsprechen beim König 3 Monate. 3 Monate, in denen Nehemia betet, um eine Gelegenheit beim König vorzusprechen. Ein Mundschenk, habe ich vorhin ganz kurz gesagt, das ist einfach der Vorkoster, ja, der den Wein kostet, den später der König trinkt, aber auch alle anderen Speisen. Dann denkt man ja, gut, das ist ein Vorkoster, wahrscheinlich kein hoher Beruf, wenn der vergiftet ist, ist er weg oder so. Aber das ist falsch, das war eine sehr vertrauenswürdige Stellung. Denn schließlich hing ja das Leben des Königs, des Herrschers und damit die Stabilität des ganzen Reiches davon ab. Und der Mundschenk hat nicht nur den Wein getrunken, sondern der sollte auch dafür sorgen, das war auch der Organisator, der alles organisiert hat, dass der König eben nur gesunde Nahrungsmittel erhält. Ja? Und was der gesagt hat, wenn der in der Küche Anweisungen gegeben hat, das und das gibt es und den Wein nehmen wir und den nicht, dann musste das auch alles befolgt werden. Und er war sicher in einer sehr einflussreichen Tätigkeit. Im Buch Tobit aus derselben Zeit etwa kann man später lesen, dass ein anderer Mundschenk Ministerpräsident nachher wurde. Also das ist wirklich ein hohes Amt gewesen. Und da hat er schon Möglichkeiten gesehen. Trotzdem hat er gemerkt, ich brauche Gottes Segen, Gott muss Gelingen schenken dazu und hat auf die passende Gelegenheit gewartet und war also 3 Monate geduldig, wo er dem König auch möglichst nicht gezeigt hat, dass er traurig ist, weil das wäre doch auch gefährlich gewesen. Vielleicht hat er doch irgendwas Schlechtes gegessen und wird abgesetzt oder sonst was. Aber nein, Nehemia wartet erstmal ab, aber ist insgeheim weiter damit beschäftigt und hat sie also nicht nur gebetet, sondern hat auch geplant. Er hat sich genau überlegt, in dem Moment, wenn ich die Chance habe, vor dem König was zu sagen, dann weiß ich, was ich will. Und als der König dann sagt, ja, warum bist du denn so traurig, kann ich dir irgendeine Bitte erfüllen? Dann hat er ganz schnell alles beisammen und sagt, ja, dann erlaube mir doch nach Juda zu reisen und die alten Stadtmauern wieder aufzubauen, denn es ist klar, dass ich traurig bin, wenn ich sehe, dass die Stadt meiner Vorväter so in Trümmern liegt. Und gleich gib mir auch Papiere, damit ich sicher dahin komme. Denn das brauchte man damals für die Reise. Man ist durch verschiedene Provinzen gekommen, überall hätte es Ärger geben können, wenn man da durchreist, ohne ein entsprechendes Papier. Und dann gib mir auch gleich Papiere, wenn ich dort bin, dass ich auch Holz bekomme, damit ich die Stadtmauer wieder aufbauen kann und die Häuser und den Tempel und alles, was nötig ist. Ja? Also er hatte schon genau alles auf dem Plan und hatte auch schon eine Vorstellung, wie lang das dauern sollte. Nachher hat es 12 Jahre gedauert. Ich glaube, das hat er vorher nicht gleich gesagt gehabt. Aber das ist auch egal. Er war jedenfalls gut vorbereitet und hatte das auch geplant. Er wartet aber, bis die Situation kommt und dann hat er Mut. Ja, aber mit Gottes Hilfe. Also wir brauchen ja viel Mut, manchmal um andere Leute um etwas zu bitten. Es ist nicht immer leicht, andere Leute zu bitten. Noch mehr, wenn es irgendwie Hochgestellte sind und man nicht weiß und da viel von abhängt. Ja, ob man den Mut fasst und sagt, ich bitte dich jetzt. Er hat den Mut, indem er in dem Moment dann nochmal einen Stoß, ich betete zu dem Gott des Himmels, heißt dann nochmal, da war nochmal ein kurzes Stoßgebet vorher und dann spricht er. Und auch da können wir eben, denke ich, einiges von Nehemia übernehmen für unser Leben, indem wir uns auch, wenn wir Dinge geistlich durchdenken, uns auch vorbereiten, wo liegen Chancen, indem wir auch den Mut haben, Leute um Hilfe zu bitten, wenn wir vielleicht selber gar nicht weiterkommen, wenn wir merken, das Problem ist eigentlich zu groß, das kann ich selber gar nicht lösen. Ich bin zwar Mundschenk des Königs, aber ich brauche die Hilfe eines Mächtigeren, ich brauche die Hilfe des Königs, des Herrschers, wie kann ich die kriegen, wo kann ich da hingehen, wessen Hilfe brauche ich? Ja, und mit Gottes Hilfe dann auch andere zu bitten, nicht zu stolz sein, zu sagen, ich frage keinen anderen, ich mache alles selber mit mir aus. Daher frage ich uns, mit welchen Problemen schlagen wir uns vielleicht schon lange rum und könnten vielleicht jemanden bitten, uns zu helfen. Und wenn Gott uns Gelingen schenkt, dass wir wirklich diese Probleme mal loswerden. Dass wir sie nicht ewig weiter rumschleppen, weil wir uns schon daran gewöhnt haben, weil es jetzt schon 5 Jahre so läuft und hat sich da auch nichts geändert. Und dann läuft es noch 10 Jahre so. Muss nicht sein. Ja? Das sehen wir an Nehemia. Mein letzter Punkt ist, dann ist er angekommen. Und er schafft es. Mit Gottes Hilfe, mit dem Vertrauen an Gott, gelingt ihm das, was im 60 Jahren vorher nicht gelang, in 52 Tagen. Ja? Wo die anderen überhaupt nicht mehr vorankamen, in 52 Tagen wird die Mauer wieder hergestellt, mit einigen Widerständen, die dann auch immer dazugehören, mit einigen Problemen, aber die Mauer wird fertig und sie schaffen es gemeinsam. Auch hier hat Nehemia wieder viel geplant, er hat überlegt, wie schaffen wir das, nur wenn jeder mithilft, wenn jeder einen Teil übernimmt. Und dann teilt er jedem ein Stückchen Stadtmauer zu, da wo er wohnt. Und je nach den Kräften, wie viel er kann. Ein schwacher Apotheker kriegt weniger wie ein Maurermeister, der kann ja ein bisschen mehr Mauer machen. Und der andere kann was anderes, der kann das Essen kochen und so weiter. Es wird alles gut organisiert und verteilt, aber auch immer auf Gott gehofft. Er ist weiterhin im Gebet. Wir finden 10 Gebete im Buch Nehemia, wo er immer wieder zu Gott betet, wenn er nicht weiter weiß in den Situationen. Und entscheidend ist am Ende eigentlich der Segen Gottes. Und das sagte ich schon am Anfang an, in Vers 10, Kapitel 2, hieß es, der Gott des Himmels, lass es uns gelingen. Ja? An Gottes Segen ist alles gelegen. Ohne Gottes Segen können wir einfach nichts Bleibendes erschaffen, nichts Bleibendes aufbauen. Und so denke ich, dieser eigentliche Kampf wurde nicht in diesen 52 Tagen gewonnen, sondern ganz am Anfang, als Jeremia sich entschied, die Sache in Gottes Hände zu legen, damals fiel die Entscheidung im Gebet, wurde der Kampf gewonnen. Und so, denke ich, ist es auch heute, dass es viele Dinge gibt, die wir für schwer halten, vielleicht für unlösbar halten, weil sie auch zu groß sind für uns. Es gibt auch in unserem Leben Feinde, Widerstände, Probleme, denn das gehört zum Leben. Aber mit Gottes Hilfe dürfen wir es wagen. Ja? Gott hat schon oft Wege gezeigt und Leuten herausgeholfen. Und ich denke, ich finde das auch vielleicht ganz aktuell in der momentanen Situation in unserem Land wichtig. Wie packen wir die Sache als Christen an? Mit Gottvertrauen und Gebet? Oder mit Jammern und Zagen? Natürlich ist trotzdem Weisheit und Planung nötig. Ja, das ist ja kein Gegensatz, Gebet und Überlegung und Planung. Aber Gottvertrauen in allem zu haben, und dann schafft man ganz große Dinge. So wie die Kinder 320 Saftpackungen geschafft haben. Lasst uns bewusster mit Gott durch unser Leben gehen, mit seiner Hilfe aufs Neue rechnen. Ich glaube, dass uns dazu das Buch Nehemia ermutigen will. Durch neues Hinhören ist ein Neuanfang jederzeit möglich. Als 60 Jahre waren sie in Jerusalem angekommen und dann gab es einen Neuanfang. Und es war möglich. Und warum soll das bei uns nicht sein? Ich habe noch mal ein paar Punkte einfach so zusammengeschrieben, was wir so von Nehemia lernen können. Lege alle deine Sorgen und Nöte Gott im Gebet vor. Lobe Gott und bitte ihn um Vergebung, wenn vielleicht auch Schuld eine Rolle spielt, dass dein Leben aus den Fugen geraten ist. Gehorche Gottes Wort. Bitte um Weisheit und vertraue auf Gottes Kraft. Gott hat eine Aufgabe für dich. Lass dich von ihm gebrauchen. Rechne mit Schwierigkeiten im Leben, durch andere Menschen, durch Nöte, durch Probleme. Aber vertraue auf Gott. Er will der Herr über dein Leben sein. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, dann gelten seine Verheißungen auch dir. Dass er sagt, ich will dich segnen, ich will dich an deiner Hand fassen, fürchte dich nicht, geh mutig voran. In dem Sinne lade ich uns ein, einfach nochmal zu überlegen, was könnten wir von Nehemia mitnehmen für unser eigenes Leben? Gott will uns dabei segnen. Amen.